Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir Menschen, wir züchten seit Jahrtausenden Pflanzen. Dadurch haben wir sie nach und nach verändert und wir haben das Erbgut, die DNA dieser Pflanzen dadurch verändert. Allerdings, seit es die Gentechnik gibt, können wir Pflanzen mit neuen Methoden und vor allem in einem nie dagewesenen Tempo genetisch verändern.
Die grüne Gentechnik und die Biotechnologie treibt die Menschen um. Wie schnell reagiert das Recht, unser Recht, auf neue naturwissenschaftliche Entwicklungen, technologische Entwicklungen? Auch auf europäischer Ebene müssen wir uns entscheiden, glaube ich, wer wir sein wollen. Wie viele Risiken wollen wir in Kauf nehmen? Für welche Chancen? Mit Blick auf Ernährungssicherheit, Klimaanpassung und so weiter. Und dann müssen wir entscheiden, wie stark wir deregulieren wollen, um diese Verfahren zuzulassen.
Genetische Veränderungen an Pflanzen sind in der Europäischen Union rechtlich geregelt. Doch die rechtlichen Regelungen stammen aus dem Jahr 2001. Und seitdem haben sich gentechnische Verfahren massiv verändert. Passt das alte Recht dann überhaupt noch auf die Verfahren von heute? Das ist die Frage, um die es gleich bei uns in unserem Vortrag geht. Unsere Rednerin ist Silja Wönnecke. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und Professorin für Völkerrecht und Rechtsethik an der Universität Freiburg und sie beschäftigt sich seit langem mit den ethischen und rechtlichen Aspekten neuer Technologien. Die gentechnischen Verfahren von heute, das sind die sogenannten Genscheren zum Beispiel, die arbeiten viel präziser und kontrollierter, als es die klassische Gentechnik konnte. Und deshalb fordern viele Naturwissenschaftler, dass dieses EU-Recht, das alte, gar nicht auf die neuen Verfahren angewendet werden sollte. Denn die Auflagen, die damit verbunden sind, sind enorm hoch. Silja Wönnecke, unsere Rednerin, argumentiert in ihrem Vortrag, warum das alte EU-Recht sehr wohl auch auf die neuen Verfahren angewendet werden kann. Sie plädiert aber auch dafür, dass wir die alten Normen überdenken sollten und neue Regulierungen finden müssen. Ihr Vortrag hat den Titel »Wie adaptiv ist die EU-Regulierung der grünen Gentechnik?« Sie hat diesen Vortrag gehalten am 4. Dezember 2024 an der Universität Freiburg im Rahmen der Vortragsreihe »Grüne Gentechnik – Chancen für Nachhaltigkeit«. Organisiert wurde die Reihe vom Center for Integrative Biological Signaling Studies, CIBSS, an der Universität Freiburg.
Vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich möchte sprechen zur Adaptivität der EU-Regulierung im Bereich der grünen Gentechnik. Und ich möchte das in vier Schritten gerne tun. Zunächst möchte ich Sie einführen in das Thema. Ich bin Rechtswissenschaftlerin. Das heißt, ich möchte auch einführen in die rechtswissenschaftliche Diskussion zu diesem Thema. Zudem möchte ich Ihnen eine wegweisende Entscheidung des EuGHs vorstellen aus dem Jahr 2018 und dann den aktuellen Reformvorschlag der EU-Kommission in diesem Bereich und die aktuelle Diskussion, die sich daran anschließt. Zunächst zur Einleitung. Die Diskussion um die herkömmliche sogenannte grüne Gentechnik in den 2000er Jahren hat hohe Wellen geschlagen und ich komme aus Stuttgart, das heißt, ich habe die Freisetzungsversuche in Stuttgart-Hohenheim mitbekommen und auch die Demonstrationen dagegen, gegen die Freisetzung von genetisch veränderten Pflanzen. Das alles schien sich zu ändern nach der Entdeckung oder Entwicklung von CRISPR-Cas und der Genomeditierung und den neuen Verfahren der Biotechnologie, publiziert von Charpentier 2011 und dann entwickelt 2012 und der Nobelpreis für Chemie im Jahr 2020 für diese Forscherin wurde verliehen. Auch deswegen, weil diese Genschere so präzise, schnell und einfach sein sollte, dass sie eben vielfältig eingesetzt werden konnte in verschiedenen Bereichen der genetischen Veränderung, sei es von Menschen oder sei es von Pflanzen. Aber dieser positive Ausblick auf diese Technologie, die so schnell und einfach und präzise sein sollte, wurde auch überlagert von weiteren gesellschaftlichen und rechtlichen Debatten. Und wenn Sie ein Diskussionspapier lesen wollen, das ist wie gesagt ein Diskussionspapier und kein Konsenspapier, dann schauen Sie beispielsweise in das Diskussionspapier der Max-Planck-Gesellschaft oder des Ethikrates der Max-Planck-Gesellschaft aus dem Jahr 2019. Dort finden Sie Beiträge von Charpentier beispielsweise und von anderen Forscherinnen und Forschern zu diesem Bereich, die die naturwissenschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Fragen aufgreifen. Zur wissenschaftlichen Bedeutung der Genomeditierung und den damit verbundenen ethischen, rechtlichen Fragen. Das heißt, die grüne Gentechnik und die Biotechnologie treibt die Menschen um, und zwar schon viele Jahre und Jahrzehnte. Und die Frage ist, warum treibt sie uns Menschen so um? Nicht nur die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die damit befasst sind, sondern auch wir, die wir Nahrungsmittel konsumieren oder die sozusagen sich entscheiden müssen zwischen Fragen der Regulierung oder Deregulierung. Und als ich in den USA war, jetzt im Sommer, ist mir ein Kunstwerk aufgefallen von Victor Grippo, einem argentinischen Künstler, das er 1970 geschaffen hat. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt, und das sind Kartoffeln. Und in diese Kartoffeln sind Elektroden hineingesteckt. Und es hat keinen besonderen Titel außer Analogia 1. Aber es zeigt aus meiner Sicht diese Verbindung einerseits von einem Grundnahrungsmittel, gerade in Argentinien natürlich verknüpft, auch mit einer Art vielleicht von kultureller Fundierung, aber andererseits eben auch eine Art von Technisierung, die in diese Kartoffeln hineingebracht wird. Und ich glaube, dass gerade in Bezug auf die Veränderung von Pflanzen und Nahrungsmitteln eben beides zusammenkommt. Einerseits eine Fundierung und der Grundlagen unserer Ernährung, unseres Lebens, aber eben auch andererseits die Nutzung für den Menschen und auch die Veränderung. Und das jetzt natürlich mit diesen neuen biotechnologischen Verfahren, die nichts mehr mit diesem Bild aus den 70er Jahren zu tun haben. Wenn ich in dieses Thema einführe, dann möchte ich natürlich auch einleiten in die rechtlichen Grundlagen. Und ich will es versuchen, weil wir hier interdisziplinär sprechen, nicht zu rechtswissenschaftlich zu machen. Aber einige rechtliche Grundlagenbegriffe muss ich nennen. Und ganz entscheidend für die Regulierung der Gentechnologie ist eben die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2001 für die Zulassung gentechnisch veränderter Organismen. Und Sie sehen an der Jahreszahl 2001, das bezieht sich eben nicht auf die neuen biotechnologischen Verfahren, sondern wurde geschaffen mit Blick auf die traditionelle, hochumstrittene Gentechnik. Und diese EU-Richtlinie beinhaltet ein Zulassungsverfahren, das wiederum eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorsieht und grundsätzlich damit eine hohe Zulassungsschwelle für gentechnisch veränderte Pflanzen insbesondere vorsieht, aber auch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, also beispielsweise für Deutschland, strengere Regelungen zu erlassen, das sogenannte Opt-out. Das heißt, die Regulierung auf EU-Ebene fand bereits statt im Jahr 2001 vor Entdeckung oder Entwicklung der neuen Verfahren der Gentechnologie, so dass die große Frage, die dahinter steht, eigentlich ist, die wir uns Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern stellen müssen: Wie passt dieses alte Recht, dieses alte europäische Recht auf diese neuen Verfahren? Und in der Einführung wurde gesagt, dass ich mich auch mit Fragen der künstlichen Intelligenz beschäftige und deren Regulierung. Und meine Habilitation drehte sich um die Frage der Regulierung von biomedizinischen Verfahren. Also ich bin schon lange damit beschäftigt, mich der Frage zu stellen, wie gerade demokratische Gesellschaften auf neue technologische Entwicklungen reagieren können, gerade neue technologische Entwicklungen, die ethisch umstritten sind. Und das ist aus meiner Sicht eine solche technologische Entwicklung, die ethisch oder jedenfalls gesellschaftlich umstritten ist. Und hier stellt sich die Frage, wie regulieren wir dies? Und eine Antwort hat die Europäische Union gegeben, allerdings eine Antwort aus dem Jahr 2001, die nicht angepasst war auf die modernen Verfahren der Biotechnologie, die sich danach erst entwickelt haben. Also, was machen wir mit dem alten Recht? Und hier sehen Sie einen Auszug aus dieser Richtlinie 2001, die eben Gentechnik im alten herkömmlichen Sinne reguliert hat, mit hohen Zulassungshürden und letztlich auch mit den zusätzlichen Regelungen in Deutschland, die eigentlich eine Freisetzung damit unmöglich gemacht haben. Mittlerweile wird nicht mehr von Genomeditierung insgesamt gesprochen oder von modernen biotechnologischen Verfahren oder auch nicht notwendig von CRISPR-Cas, sondern so wie ich die Diskussion verstanden habe, aber da können mich die Naturwissenschaftler hier auch korrigieren, wird differenziert zwischen den folgenden Begriffen der sogenannten Cis-Genese, der Muttergenese und der Intragenese und der Transgenese. Und für all diejenigen, die die Begriffe nicht kennen, hier auch nochmal ausbuchstabiert. Die Cis-Genese bedeutet das Einfügen von DNA aus dem Genpool der jeweiligen Pflanzenart, aber arteigenes Genmaterial, ohne dieses zu verändern und umzuordnen. Muttergenese bedeutet das künstliche Herbeiführen von Veränderungen der DNA, immer jetzt bezogen auf Pflanzen, ohne DNA anderer Organismen einzuführen. Möglicherweise können wir das auch als Genomeditierung im engen Sinne verstehen. Die Intragenese bedeutet das Einfügen der DNA aus dem Genpool der jeweiligen Pflanzenart mit dem arteigenen Genmaterial, aber mit einer Veränderung und Umordnung, so dass die eingefügte DNA aus verschiedenen Sequenzen neu kombiniert wird. Und insbesondere mit Blick auf diese drei spezifischen Verfahren, neuen biotechnologischen Verfahren der Cis-Genese, Intragenese und Muttergenese, stellt sich die Frage, ob diese Verfahren dereguliert werden sollen, da sie mit weniger Risiken verbunden sind oder verbunden seien als die herkömmliche grüne Gentechnik aus dem Beginn der 2000er Jahre. Nicht von der Deregulierungsdiskussion ist umfasst die sogenannte Transgenese, denn bei der Transgenese geht es darum, dass artfremde DNA eingefügt werden in die Pflanze, sodass das Risikopotenzial eher gleichbedeutend ist mit der herkömmlichen Gentechnik. Also bei dieser Differenzierung ist wiederum die Frage der Deregulierung eine Frage, inwiefern dieses alte Recht, die Richtlinie 2001, anpassungsfähig ist. Und inwiefern insgesamt eigentlich das Recht zukunftsfähig ist und unsere Gesellschaft zukunftsfähig ist, wenn sie sich einstellen will auf eine neue Risikolage in diesem Bereich. Und wenn wir diese Frage stellen, müssen wir auch die Frage stellen, wer eigentlich darüber entscheidet, ob dereguliert wird, ob es die Gerichte sind, ob es Parlamente sind, die der Mitgliedstaaten oder das Parlament der Europäischen Union, ob es die EU-Kommission ist oder ob es die Experten sind, die Naturwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftler oder wir als Bevölkerung, Gesellschaft. Und wenn dereguliert werden soll, ist die Frage, was sind denn die Gründe? Sind es Tatsachen, sind es Risikoeinschätzungen, sind es Chanceneinschätzungen oder ist die Abwägung von Chancen und Risiken? Oder sind die Gründe bestimmte Werte oder auch vielleicht bestimmte Ängste? Das sind also Fragen, die sich mit Blick auf die sogenannte Adaptivität aus meiner Sicht des Rechts und des EU-Rechts stellen. Und ich könnte jetzt den Vortrag halten unter dem Motto, naja, wir haben altes Recht 2001, wir haben langsame demokratische Verfahren, insbesondere im Mehrebenensystem, also im System der Europäischen Union, noch mit den verschiedenen Mitgliedstaaten. Wir haben irrationale Ängste in der Bevölkerung. Wir haben dagegen eine moderne Wissenschaft und wir haben eine zu langsame Anpassung des Rechts und der gesellschaftlichen Vorstellung und deswegen eine weiterhin unverhältnismäßige Überregulierung in dem Bereich. Oder ich könnte den Vortrag unter dem Motto halten, im Gegenteil, wir haben richtiges Recht seit 2001, wir haben gerechte Gerichte, wir haben sorgsame demokratische Verfahren und wir haben eine gerechtfertigte Regulierung und deswegen eine zutreffende Biotechnologiebegrenzung. Ich glaube aber, dass keine der Argumentationslinien wirklich richtig ist, sondern ich glaube und ich möchte Ihnen heute eigentlich gerne zeigen, es ist durchaus komplizierter, aber es ist auch wesentlich spannender. Warum ist das der Fall? Und hier muss ich mich beziehen, neben dieser Richtlinie aus 2001 auf eine Entscheidung des EuGHs, in der Rechtssache aus dem Jahr 2018, die sich genau mit der Frage der Anwendung des alten Rechts der Richtlinie von 2001 auf die neuen Verfahren beschäftigt hat. Und der Hintergrund der Entscheidung, der ist wichtig, ist dass eine französische Umwelt- und Landwirtschaftsorganisation das Verbot herbizidresistenter Pflanzensorten beantragt hatten und die Aufhebung der entsprechenden französischen Regelung vor französischen Gerichten. Diese französischen Regelungen waren jedoch in Umsetzung dieser Richtlinie von 2001 erlassen worden, also in Umsetzung dieses alten Rechts. Deshalb stellte sich im Rahmen dieses Verfahrens vor den französischen Gerichten die Frage nach dem genauen Anwendungsbereich dieser Richtlinie von 2001. Und diese Frage konnte das französische oberste Gericht, der Conseil d'État, nicht selber entscheiden, sondern europarechtlich musste das französische Gericht dem EuGH die Frage zur Entscheidung vorlegen, weil es um die Auslegung von europäischem Recht ging, das sogenannte Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 267 AEUV. Ja, das heißt, wir haben national geprägtes Verfahren und dann eine Vorlage der französischen Gerichte an den EuGH. Das heißt, der EuGH musste bei seiner Entscheidung von den Tatsachen ausgehen, die die französischen Gerichte festgestellt hatten. Das heißt, der EuGH hatte in dem Verfahren keine Möglichkeit, aber auch keine Notwendigkeit zur eigenen Risikobewertung dieser neuen Verfahren. Sondern es ging nur um eine Frage der Auslegung des Rechts, nämlich dieser Richtlinie 2001. Es war eine Rechtsfrage. Das heißt, die Risikobewertung des EuGHs erfolgte auf der Grundlage der vorgelegten Daten. Das ist wichtig, weil wir darauf nachher nochmal zu sprechen kommen. Wichtig ist auch, dass im europäischen Umweltrecht das sogenannte Vorsorgeprinzip gilt als geltendes Recht. Auch das konnte der EuGH nicht verändern. Auch das ist normative Grundlage für seine Entscheidung gewesen. Und was das bedeutet, dazu werde ich auch noch einmal kommen. Die erste Frage, die der EuGH in diesem Verfahren entscheiden musste, wie gesagt, die Entscheidung war dann letztlich im Jahr 2018, in Bezug auf die Frage, ob es bei den hohen Zulassungsschwellen nach der Richtlinie 2001, also bei dem alten Recht bleibt für die neuen Verfahren. Die erste Frage, die beantwortet werden musste, war, sind mit zielgerichteten Mutageneseverfahren hergestellte Pflanzen genetisch veränderte Organismen, also GVO, im Sinne der alten Richtlinie 2001? Und das entscheidet sich natürlich nach dem Wortlaut der alten Richtlinie. Und im Wortlaut der alten Richtlinie steht Artikel 2 Nummer 2, GVO ist gleich ein Organismus, kein Mensch, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und oder natürliche Rekombination nicht möglich ist. Ja, das ist die rechtliche, EU-rechtlich verbindliche Definition von GVO nach der Richtlinie 2001. Und der EuGH musste beantworten, sind diese neu veränderten Pflanzen auch gentechnisch veränderte Organismen im Sinne der Richtlinie? Wenn das das Ergebnis wäre, dann müsste das alte Recht, die 2001er Richtlinie, auch auf die neuen Verfahren anwendbar sein. Und wichtig für diese Entscheidung des EuGHs war es, ob es dabei auf das Verfahren ankommt, der Veränderung durch biotechnologische Verfahren oder auf das Endprodukt. Warum? Dazu werde ich auch noch kommen. Das heißt, das ist die große Frage oder gar nicht mehr vielleicht so große Frage. Das ist die vielleicht ja eher schon fein ziselierte Frage, um die große Frage zu beantworten, ist das alte Recht auf neue Verfahren anwendbar und wie anpassungsfähig ist unser Recht und unsere Gesellschaft? Der EuGH hat diese erste Frage mit Ja beantwortet. Zielgerichtete Mutagenese, also Pflanzen, die durch die neuen biotechnologischen Verfahren, hier genannt zielgerichtete Mutageneseverfahren, hergestellt sind, sind GVO im Sinne der alten Richtlinie. Warum? Weil die in Frage stehenden Verfahren oder Methoden, Zitat, mit dem Einsatz chemischer oder physikalischer Mutagenese oder, Zitat, mit dem Einsatz von Gentechnik verbunden sind, wird durch diese Verfahren, Methoden eine auf natürliche Weise nicht mögliche Veränderung am genetischen Material eines Organismus im Sinne dieser Vorschrift, also der Richtlinie 2001, vorgenommen. Das heißt, der EuGH hat sich entschieden für eine sogenannte verfahrensbezogene Auslegung der Richtlinie 2001 und hat argumentiert, diese verfahrensbezogene Auslegung ist die aus der Systematik der Richtlinie folgende und daher allein mögliche. Das heißt, der EuGH hat sich nicht auf das Endprodukt bezogen, sondern auf das Verfahren der biotechnologischen Veränderung. Das war im Übrigen hoch umstritten. Wenn Sie das Diskussionspapier des Max-Planck-Ethikrates lesen und meinen Beitrag dort, der vor der Entscheidung des EuGH erschienen ist, dann werden Sie sehen, dass ich diese Auslegung darstelle, aber auch eine produktbezogene Auslegung, die vor der Entscheidung des EuGH hoch umstritten war. Und alle Naturwissenschaftler haben mir schon damals gesagt, dass eine verfahrensbezogene Auslegung der Richtlinie vollkommen falsch sei. Ja, vollkommen falsch. Und genau das hat der EuGH getan. Ich glaube, es gibt gute Gründe, aber dazu können wir vielleicht nachher nochmal kommen. Die zweite Frage, die der EuGH beantworten musste, aufgrund der Systematik dieser Richtlinie, war die Frage, wenn durch neue Verfahren geänderten Pflanzen GVO im Sinne der alten Richtlinie darstellen, unterfallen sie dann nicht wenigstens der sogenannten Mutagenese-Ausnahme? Denn es gilt nach dieser Richtlinie die Ausnahme für Mutagenese-Verfahren. Und die Frage war, gilt dies auch für die sogenannte zielgerichtete Mutagenese, also die Mutagenese im Sinne dieser neuen biotechnologischen Verfahren? Und der EuGH hat gesagt, nein. Keine Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie. Warum? Weil die Ausnahme nach der Richtlinie nur für sogenannte konventionelle Mutageneseverfahren gelte, die, Zitat, herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewandt wurden und seit langem als sicher gelten, Zitat Ende, die also einen Long Safety Record besitzen. Das heißt, neuartige Mutageneseverfahren unterfallen daher im Ergebnis ausnahmslos der Richtlinie 2001 und somit auch ausnahmslos dem bisherigen Zulassungsverfahren für traditionelle Gentechnik GVO inklusive der noch strengeren Regelungen der Mitgliedstaaten. Das heißt, durch diese Beantwortung der zweiten Frage bleibt es insgesamt bei der Anwendung des alten Rechts auf die neuen biotechnologischen Verfahren. Ja, verfahrensbezogene Auslegung einerseits, keine Ausnahme für unter diese sogenannte Mutagenese-Ausnahmevorschrift. Was war die Argumentation des EuGHs? Nun, bei diesen Verfahren, Methoden, die seit dem Erlass der Richtlinie entstanden sind oder sich hauptsächlich entwickelt haben, können die Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bislang noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Ja. Also anders als bei konventioneller Mutagenese können hier die Risiken noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Und aus den Angaben, und das ist wichtig, über die der Gerichtshof verfügt, ergibt sich somit zum einen, dass mit der unmittelbaren Veränderung des genetischen Materials eines Organismus durch die Mutagenese die gleichen Wirkungen erzielt werden können, wie mit der Einführung eines fremden Gens in diesen Organismus. Und zum anderen, dass die Entwicklung dieser neuen Verfahren, Methoden, die Erzeugung genetisch veränderter Sorten in einem ungleich größeren Tempo und Ausmaß als bei der Anwendung herkömmlicher Methoden der Zufallsmutagenese ermöglicht. Also kein Long Safety Record für die neuen biotechnologischen Verfahren erstens. Und zweitens sozusagen dadurch, dass es eben diese neuen biotechnologischen Verfahren gibt, ist die Veränderung von Pflanzen in noch größerem Ausmaß und Tempo möglich, was wahrscheinlich ja auch richtig ist. Achtung aber, der Gerichtshof bezieht sich hier auf die Risikoeinschätzung der französischen Gerichte, führt also keine eigene Risikoeinschätzung durch. Das heißt, der EuGH hat hier die Ausnahme eng verstanden, aufgrund des fehlenden Long Safety Record keine Ausnahme für die neuen Verfahren angenommen und dies aber auch unter Berücksichtigung sogenannten Vorsorgeprinzips, das umweltrechtlich in der Europäischen Union gilt. Und dieses Vorsorgeprinzip erfordert eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor dem absichtlichen Freisetzen oder in Verkehr bringen, so auch in dem Urteil festgestellt. Und was bedeutet das Vorsorgeprinzip? Dies bedeutet, dass bei Unsicherheiten hinsichtlich des Vorliegens oder des Umfangs von Risiken für die menschliche Gesundheit Schutzmaßnahmen getroffen werden können, ohne dass abgewartet werden müsste, dass das Bestehen und die Schwere dieser Risiken vollständig dargelegt werden. Also letztlich heißt es, wir brauchen keinen naturwissenschaftlichen Nachweis über die Verursachung von Schäden, wenn es eine plausible Annahme für das Risiko solcher Schadensverursachung gibt. Ja, das bedeutet das Vorsorgeprinzip. Auch das ist hoch umstritten. Wenn Sie Cass Sunstein, Harvard Law School, fragen, dann wird er sagen, das gesamte Vorsorgeprinzip ist total irrational. Aber das Vorsorgeprinzip ist auch völkerrechtlich verankert und dient eigentlich der Möglichkeit, dass Staaten regulieren, wenn es die Plausibilität für Schadenseintritte gibt, ohne dass es sozusagen einen empirischen Kausalitätsnachweis für den Schadenseintritt gibt. Ja, also es gibt sozusagen eine Regulierungsmöglichkeit im Falle plausibler Risiken. Und das ist die Grundlage des europäischen Umweltrechts. Und deswegen sozusagen musste der EuGH aus meiner Sicht bei der Auslegung der Richtlinie 2001 das Vorsorgeprinzip stark machen. Und mit Blick auf das Vorsorgeprinzip halte ich es, insofern kann ich mich schon mal festlegen, auch für richtig, dass die Ausnahmevorschrift eng verstanden wurde und nicht auf die neuen Verfahren angewandt wurde. Ich weiß, es ist umstritten. Und deswegen jetzt Kritik an diesem Urteil. Ein riesiger Aufschrei ging durch die Naturwissenschaften. Also das, was ich vorher schon bei der Erarbeitung des Diskussionspapiers mitbekommen habe, das wurde jetzt völlig offensichtlich, dass die Naturwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftler, alle weiß ich nicht, aber die Mehrheit, dieses EuGH-Urteil für völlig verfehlt hielten. Warum? Weil, so habe ich es verstanden, diese zielgerichteten modernen Verfahren in ihren Risiken eben nicht vergleichbar seien mit denen der herkömmlichen Gentechnik, sondern nur mit denen der konventionellen Züchtung. Und die konventionelle Züchtung fällt ja unter die Mutagenese-Ausnahme. Das heißt, unterfällt gerade nicht dieser langwierigen Umweltverträglichkeitsprüfung. Zudem wird auch naturwissenschaftlich argumentiert, dass das Ergebnis, nämlich ob eine Pflanze durch konventionelle Züchtung, die einen Long Safety Record hat und deswegen nicht reguliert wird, oder Genome Editing entwickelt wurde, dass im Ergebnis das überhaupt nicht feststellbar sein. Das ist die sogenannte produktbezogene Argumentation. Also eine produktbezogene Argumentation würde lauten, weil das Ergebnis nicht unterscheidbar ist zwischen konventioneller Züchtung und den Pflanzen, die mit den neuen Verfahren hergestellt wurden, dürfen auch die Pflanzen, die durch die neuen Verfahren hergestellt wurden, nicht reguliert werden nach den alten Standards der Zulassung von GVO. Ja, das wäre die Argumentation. Das heißt, die Regulierung nach altem Recht sei gerade nicht notwendig, sei damit auch nicht verhältnismäßig, sondern sei eine nicht gerechtfertigte, nicht risikoangepasste Überregulierung. Und das ist schon etwas, was wir als Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler ernst nehmen müssen, was auch der EuGH hätte ernst nehmen müssen, weil nicht gerechtfertigte Überregulierung bedeutet auch die disproportionalen Eingriffe in Grundrechte, beispielsweise in die Forschungsfreiheit oder in die Berufsfreiheit. Also jede disproportionale Regulierung könnte potenziell grundrechtswidrig sein. Insofern ist diese Kritik absolut ernst zu nehmen. Ich bin mir dennoch nicht sicher, ob ich ihr ganz folge. Aus meiner Sicht war die Kritik am EuGH zu scharf und aus meiner Sicht trifft sie auch den Falschen. Aus meiner Sicht hat der EuGH im Rahmen seiner Möglichkeiten vertretbar argumentiert. Denn denken Sie daran, er konnte ja gar keine eigene Risikoeinschätzung vornehmen, sondern hat sich auf die Risikoeinschätzung der französischen Gerichte und der dort vorgelegten Tatsachen verlassen. Und es gibt eben für diese neuen biotechnologischen Verfahren und die daraus entstehenden Produkte faktisch keinen Long Safety Record, jedenfalls nicht 2018. Ob das mittlerweile anders ist, müssten mir die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sagen. Zudem ist es eben keine konventionelle Züchtung. Das heißt, wenn wir auf die Verfahren schauen, dann sind es eben neue, moderne biotechnologische Verfahren. Und in der EU gilt eben das Vorsorgeprinzip, ja, ob wir das kritisieren mit Cass Sunstein oder nicht kritisieren, ist es geltendes Recht. Das heißt, rein produktbezogen zu argumentieren, ja, zu argumentieren, naja, diese Pflanze ist im Ergebnis ja gar nicht unterscheidbar von der Pflanze durch konventionelle Züchtung hergestellt, war aus meiner Sicht nicht wirklich vor den EuGH möglich. Und rechtswissenschaftlich glaube ich daher, dass auf der Grundlage der geltenden Richtlinie und des geltenden EU-Rechts der EuGH hier ein vertretbares Urteil geschaffen hat oder vertretbar geurteilt hat. Und das ist rechtswissenschaftlich wichtig. Ist etwas vertretbar oder unvertretbar? Und aus meiner Sicht ist die Argumentation des EuGHs plausibel und vertretbar. Man hätte vielleicht auch anders argumentieren können, aber diese Argumentation war jedenfalls vertretbar. Zutreffend ist aber aus meiner Sicht, jetzt werfen wir den Blick auf die Adaptivität des Rechts und die Anpassungsfähigkeiten von Gesellschaften, zutreffend ist an der Kritik am EuGH-Urteil aber, dass in der Tat die Frage gestellt werden muss, wie schnell reagiert das Recht, unser Recht, auch im komplexen System der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten auf neue naturwissenschaftliche Entwicklungen, technologische Entwicklungen. Und vor allem die Frage, war es richtig, das alte Recht nicht zu ändern, die Richtlinie 2001. Und hier, meine ich, hätte durchaus politischer Spielraum bestanden, vor der EuGH-Entscheidung die Richtlinie zu ändern. Ja, wenn Sie an die zeitliche Abfolge denken, wann CRISPR-Cas9 und die Genomeditierung sozusagen in der Praxis ankam, dann hätte die EU-Kommission, aber nicht der EuGH als Gericht, sondern die EU-Kommission, die das Initiativrecht hat, auf europäischer Ebene Gesetze zu ändern, hier eine neue Normierung erlassen können. Das heißt, wenn jemand zu kritisieren ist, dann war es die EU-Kommission und nicht der EuGH, ja, weil die Normen hätten geändert werden sollen oder angepasst werden sollen. Aber das kann der EuGH allein durch Auslegung eigentlich kaum leisten. Und die große Frage ist, warum hat die EU-Kommission das nicht getan? Vielleicht können wir dazu in der Diskussion kommen. Aber die banale Antwort ist, naja, weil damit politisch wahrscheinlich kein Steckenpferd zu gewinnen ist. So umstritten es sein mag. Ja. Das heißt, wir brauchen den politischen Willen zur Änderung von Normen, sonst werden Normen nicht geändert und dann können wir es aber auch nicht auf die Gerichte schieben, die nicht durch Auslegung hier zu einem gewünschten Ergebnis kommen. Irgendwann hat sich dann die EU-Kommission bewegt und seit 2023, nach dem großen Aufschrei in den Naturwissenschaften, liegt jetzt hier ein Verordnungsentwurf des Europäischen Parlaments und des Rates vor, aber basierend auf Vorschlägen der EU-Kommission, was eine zweistufige Deregulierung vorsieht und hier, und das ist auch interessant, einen neuen Begriff aus meiner Sicht einführt, der New Genomic Techniques Pflanzen, NGT-Pflanzen, und zwei Kategorien vorsieht. Und die erste Kategorie, das sind Pflanzen mit nur wenigen genetischen Veränderungen, also immer auf der Basis dieser neuen biotechnologischen Verfahren. Zudem muss bei der Einfügung von DNA diese zusammenhängend sein, so dass wohl, wenn wir an die Begriffe am Anfang denken, die Intragenese hier nicht unter den Begriff der Kategorie 1 Pflanzen fällt. Und für diese NGT-Pflanzen der Kategorie 1 soll es zum Wegfall des bisherigen Zulassungsverfahrens und der aufwendigen Umweltverträglichkeitsprüfung kommen. Nur noch der Nachweis der Veränderung ist erforderlich, sodass wir hier eine echte Deregulierung haben. Warum? Das Argument dahinter ist, weil es für diese NGT-Kategorie 1-Pflanzen eben wesentlich geringere Risiken gibt und deswegen auch nur weniger Zulassungsschwellen gerechtfertigt sind. Also um disproportionale Überregulierung zu verhindern, die auch potenziell in Grund- und Menschenrechte eingreifen könnte, Forschungsfreiheit, Berufsfreiheit, wird hier im Bereich der NGT Pflanzen der Kategorie 1 dereguliert. Vorschlag EU-Kommission 2023. Und Teil des Vorschlags auch, dass Pflanzen der sogenannten Kategorie 2, auch wieder basierend auf dem modernen biotechnologischen Verfahren, die aber mehr als 20 genetische Veränderungen pro DNA-Sequenz beinhalten, dass es hier letztlich bei der Beibehaltung des bisherigen Zulassungsverfahrens mit Modifikationen kommt, sodass wir hier jedenfalls im Bereich der Kategorie 1 Pflanzen Deregulierung haben, im Bereich der Kategorie 2 Pflanzen weniger oder keine Deregulierung. Und das heißt, die Frage, die sich hier stellt, ist, liegt, wenn die modernen biotechnologischen Verfahren zur Veränderung von Pflanzen angewandt werden, liegt eine sogenannte NGT-Pflanze vor? Wenn ja, ist zu entscheiden, ist es eine Kategorie 1 oder Kategorie 2? Wenn es hier weder das eine noch das andere ist, bleibt es bei dem bisherigen Regulierungsverfahren nach der Richtlinie 2001? Wenn es eine Kategorie 1 Pflanze ist, dann kommt es nur einem abgespeckten Überprüfungsverfahren, was nicht vergleichbar ist mit den hohen Zulassungshürden. Wenn es im Bereich der Kategorie 2 liegt, dann, wie gesagt, ist es ein ähnlich des bisherigen Regulierungsverfahrens hier noch normativ eingehegt. Das ist der Vorschlag und übersetzt in die Begriffe, die wir am Anfang verwandt haben, ist davon auszugehen, dass die Cis-Genese und die Muttergenese hier sogenannte Pflanzen und Verfahren der Kategorie 1 sind oder NGT-Pflanzen der Kategorie 1 sind, das heißt dereguliert werden, die Intragenese aber nur der Kategorie 2 unterworfen wird. Warum? Weil es hier zu einer Veränderung und Umordnung der eingefügten DNA kommt und deswegen das Risikopotenzial höher ist und dass insgesamt die Transgenese, also wenn artfremde DNA eingefügt wird, überhaupt nicht dereguliert wird, dass es hier bei den hohen Anforderungen bleibt. Das ist der Vorschlag der Deregulierung auf der Grundlage der neuen Risikoeinschätzung und auch auf der Grundlage des Protests der Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler in der Nachfolge des Urteils des EuGHs von 2018. Hier sehen Sie nochmal, und das ist vielleicht rechtswissenschaftlich interessant, wie dies bewirkt wird, diese neue Risikoeinschätzung normativ zu verankern. Denn die Definition für NGT-Pflanzen ist keine, finde ich, naturwissenschaftliche, sondern eine, die hier normativ, eigentlich eine Art von normativer Setzung ist. Denn hier wird genannt, Pflanzen, die die Kriterien der Äquivalenz zu konventionellen Pflanzen erfüllt. Ja, denken Sie an die Mutagenese-Ausnahme der Richtlinie 2001. Und eigentlich wird hier mit argumentiert, dass diese NGT-Pflanzen der Kategorie 1 als gleichwertig gelten mit herkömmlichen Pflanzen. Das heißt, es ist eine normative Setzung auf der Grundlage den Vorschlägen der EU-Kommission, dass NGT-Pflanzen Kategorie 1 als gleichwertig gelten mit herkömmlichen Pflanzen. Wenn Sie sich von der Empfängerelternpflanze durch nicht mehr als 20 genetische Veränderungen der unter den Nummern 1 bis 5 genannten Arten in einer DNA-Sequenz unterscheidet, die eine Sequenzähnlichkeit mit der Zielstelle aufweist, die durch bioinformatorische Werkzeuge vorhergesagt werden kann. So die normative Verankerung am Anhang 1 zu dem Verordnungsvorschlag der Kommission. Also gilt als gleichwertig. Normative Setzung. Warum? Weil wir ja gerade verhindern wollen, dass in jedem Fall geprüft wird, wie ist das Risikopotenzial der jeweiligen Veränderung. Hiervon sind, wie gesagt, nur Cis-Genese und die gezielte Muttergenese mit den entsprechend wenigen Änderungen umfasst. Aber rechtlich ist es möglich. Das heißt, zum Teil wird ja in diesen Diskussionen gesagt, na ja, das können wir rechtlich nicht umsetzen. Als Rechtswissenschaftlerin würde ich immer sagen, wir können rechtlich eigentlich fast alles umsetzen, ja. Wir können rechtlich alles umsetzen. Es muss nur klar sein, was wir wollen und warum wir etwas wollen. Aber dann können wir rechtlich ziemlich viel umsetzen, solange es, und das ist jetzt der Rahmen, proportional ist, das heißt nicht disproportional in Menschen- und Grundrechte eingreift. Das heißt, Argumente für die Neuregulierung waren, wir brauchen die Neuregulierung, um auch, und davon haben wir noch gar nicht gesprochen, obwohl der Titel der Vortragsreihe ist, nachhaltige Pflanzen zu schaffen, anpassungsfähige Pflanzen herzustellen, aktiv Klimaanpassung in der Landwirtschaft betreiben zu können, brauchen wir eine Herabsetzung der Zulassungsschwelle. Die Neuregulierung würde Forschung mit und Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU deutlich erleichtern. Das ist ohne Frage der Fall. Da die meisten Pflanzen eben unterhalb dieser NGT-1-Schwelle bleiben würden, so dass wir eine weitgehende Verfahrenserleichterung für Unternehmerinnen, Unternehmer und Forschende haben durch diese Neuregulierung. Aber es gibt halt immer noch, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, naja, man könnte den Vortrag unter dem Motto halten, wir müssen deregulieren, jede Regulierung im Bereich der neuen biotechnologischen Verfahren oder jedenfalls im Bereich dieser NGT-1-Kategorie Pflanzen ist disproportionale Überregulierung. Aber es gibt weiterhin Argumente dagegen, auch gegen diese Art von Deregulierung. Warum? Weil immer noch argumentiert wird, und das kann ich als Rechtswissenschaftlerin nicht beurteilen, dass es nicht genügend Langzeitstudien gibt über die von diesen NGT-Pflanzen ausgehenden Risiken, da dies erst seit, ja, weiß nicht, 15 Jahren gibt. Und dass durch diesen geplanten Wegfall einer nationalen Ausstiegsmöglichkeit, also eines Opt-out-Verfahrens, das strengere Regulierung in einzelnen Mitgliedstaaten erlauben würde, die Autonomie der Mitgliedstaaten eingeschränkt wird. Das kann ich beurteilen, aber da würde man sagen, naja, es ist eben ein anderes Instrument, das ist ein Verordnungsvorschlag. Das heißt, die Europäische Union setzt hier Recht, was in allen Mitgliedstaaten einheitlich umgesetzt werden soll, sozusagen dann in der Natur der Sache. Und ein Gegenargument gegen den Reformvorschlag der EU-Kommission ist auch noch das Risiko einer unkontrollierten Kontamination, weil die Koexistenz, das heißt das Nebeneinander von gentechnikfreien und gentechnisch veränderten Pflanzen unmöglich sein könnte, wenn diese nebeneinander angebaut werden, ja, weil sozusagen hier nicht klar ist, ob nicht eine Kontamination der anderen gentechnisch nicht veränderten Pflanzen stattfindet, insbesondere auch damit der Schutz der biologischen Landwirtschaft vielleicht nicht ermöglicht wird. Es gibt noch weitere Argumente dagegen, auch patentrechtliche Argumente, das sehen Sie hier auf diesem Foto, eine Demonstration, die sich insbesondere gegen diese neuen genomtechnischen Verfahren wendet. Das heißt, die Diskussion hält an. Ja, ob wir das wollen oder nicht, die Diskussion hält an. Und ich habe einmal Klaus Töpfer im Frias getroffen und Klaus Töpfer hat mir damals etwas gesagt, was ich ganz interessant fand, weil wir ja immer sagen, naja, die Emotionen sind möglicherweise irrational. Klaus Töpfer hat mir damals gesagt, in der Politik sind Emotionen Fakten. Ja, in der Politik sind Emotionen Fakten. Warum? Ja, weil Sie natürlich als Politiker die Emotionen, die in der Bevölkerung zu bestimmten Themen und Thesen vorhanden sind, aufgreifen müssen, insbesondere in der Demokratie. Allerdings hat das Europäische Parlament sich von den Demonstrationen nicht beeindrucken lassen, sondern hat im Februar 2024 die Zustimmung, allerdings relativ knapp, zu dem Vorschlag der EU-Kommission gegeben. Aber es gab keine Einigung im EU-Landwirtschaftsrat. Auch Deutschland hat sich zurückhaltend verhalten wegen der ungeklärten Frage der Kontamination, wegen patentrechtlichen Fragen. Und zudem hat im Moment Ungarn die Ratspräsidentschaft und danach Polen, die eher auch kritisch gegenüber diesen neuen Verfahren sind und die natürliche Landwirtschaft schützen wollen, sodass sich hier weiterhin nichts bewegt. Ob es wirklich zu einer Einigung kommt, ob es nochmal zur, ja, Bewegung in die Sache kommt, ist unklar, aber aus diesem Ablauf der Dinge zeigt sich auch, warum die EU-Kommission vor dem EuGH-Urteil sich nicht bewegt hat, ja, weil es einfach ein immer noch wahnsinnig umstrittener Bereich ist. Und zwar, ich will nicht sagen unabhängig davon, was die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sagen, aber trotz der Argumente der Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler ist es immer noch ein umstrittener Bereich. Gründe, wie gesagt, neben den genannten, möglicherweise auch eine Verletzung des Vorsorgeprinzips. Ja, wenn es keinen Long Safety Record gibt, dann müssen wir doch vielleicht erstmal doch höhere Zulassungshürden setzen. Fragen des Patentrechts, auch Kennzeichnungspflicht. Können wir überhaupt kennzeichnen, wenn die Pflanzen nicht unterscheidbar sind? Macht das Sinn? Und eben weiterhin Widerstand in manchen Teilen der Bevölkerung, in manchen Mitgliedstaaten gegen diese neuen Verfahren. In dem großen Komplex der Entscheidung über Regulierung und Deregulierung in Bezug auf die grüne Gentechnologie und die neuen Verfahren der Biotechnologie ist meines Erachtens dieses Zusammenspiel von rechtlichen Normen, politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen auch vielleicht Entscheidungen, Werten, Ängsten zu beachten. Und es ist eben komplexer, als nur zu sagen, es ist irrational, dagegen zu sein, gegen die Regulierung, weil es eben möglicherweise doch auch Argumente gibt, hier vorsichtiger zu sein, wie tragfähig die sind, können möglicherweise Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler entscheiden, aber ich würde immer argumentieren, und das ist schon eine These, die ich in meiner Habilitation zu den damals biomedizinischen Verfahren vertreten habe, bei einer Möglichkeit von verschiedenen vertretbaren Lösungen geht es bei der Frage, wie rechtlich reguliert wird, auch immer um die Frage, wer wir sein wollen, ja, welche Gesellschaft wir sein wollen. Und die bisherige Richtlinie 2001 hat eben den einzelnen Mitgliedstaaten hier größere Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, wer wir sein wollen, vielleicht auch strenger zu regulieren, als es die Verordnung tun würde. Aber auch auf europäischer Ebene müssen wir uns entscheiden, glaube ich, wer wir sein wollen. Wie viele Risiken wollen wir in Kauf nehmen? Für welche Chancen? Ja, was sind überhaupt die Chancen dieser biotechnologischen Verfahren mit Blick auf Ernährungssicherheit, Klimaanpassung und so weiter? Vielleicht müssen wir hier auch mehr Diskussionen führen. Und dann müssen wir entscheiden, wie stark wir deregulieren wollen, um diese Verfahren zuzulassen. Und damit wäre ich am Ende. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war die Rechtswissenschaftlerin Silja Wönnicke über rechtliche Regulierungen von gentechnischen Verfahren in der EU. Sie hat diesen Vortrag am 4. Dezember 2024 gehalten an der Universität Freiburg, und zwar im Rahmen der Vortragsreihe Grüne Gentechnik – Chancen für Nachhaltigkeit. Organisiert hat diese Reihe das Center for Integrative Biological Signaling Studies, CIBSS, an der Universität Freiburg. Wir haben übrigens noch einen zweiten Hörsaal zum Thema grüne Gentechnik für euch. Darin erzählt der Philosoph Christian Dürnberger, welche Argumente in der Debatte um Gentechnik wie genau funktionieren. Auch ein sehr hörenswerter Vortrag, finde ich.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.